NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit Kirsten Westhus herzlich willkommen. Das sind unsere Themen heute. Miteinander und füreinander, das Erzbistum Hamburg und die Schulschließungen. Ein Kommentar. Demokratie und Glaube, Herausforderung für die Weltreligionen. Seelsorge, Segen oder Trauung, die Kirchen und ihr Umgang mit gleichgeschlechtlichen Paaren und Choral, Talar und Lippenstift. Die Braunschweigische Landeskirche feiert 450-jähriges Bestehen. Vor einigen katholischen Schulen und vor der Schulabteilung in Hamburg flackern Grablichter. Schüler, Eltern und Lehrer demonstrieren und immer noch herrscht Fassungslosigkeit über die jüngst beschlossenen Schulschließungen. Das Erzbistum erklärt und verteidigt seine Entscheidungen. 8 Schulen müssen schließen, damit überhaupt katholische Schulen in Hamburg weiter bestehen bleiben können, heißt es. Das Thema wird sicher auch die Sankt-Ansgar-Woche der katholischen Kirche durchziehen, die bis zum kommenden Sonntag in Hamburg gefeiert wird. Nach Feiern ist vielen nicht zumute. Die harten Einschnitte bei den Schulen bilden erst den Anfang der Sparmaßnahmen im Erzbistum Hamburg. Florian Breitmeier kommentiert.
In Hamburg beginnt nun die Sankt-Ansgar-Woche. Erinnert wird an den Schutzpatron des Erzbistums. Das Motto in diesen aufwühlenden Tagen klingt fast wie ein verzweifelter Appell. Miteinander hier, füreinander da. Es ist etwas zerbrochen im Erzbistum. Das Vertrauen, das größte Kapital der Kirche, ist beschädigt. Grund dafür ist die Art und Weise, wie das Erzbistum die geplante Schließung von 8 katholischen Schulen angekündigt hat. Hektisch und halsbrecherisch. Hanseatisches Handeln sieht anders aus. Kaum ein Thema in Hamburg ist politisch so heikel wie die Schulpolitik. Bislang ist nicht ersichtlich, warum das finanziell angeschlagene Erzbistum die Hamburger Schulfrage so offensiv nach vorne stellte. Denn es werden ja weitere Schließungen verkündet werden in den nächsten Wochen. Immobilien werden aufgegeben und Kirchen. Bildungshäuser und Freizeitheime stehen auf dem Prüfstand, auch Schulen in Ludwigslust und Lübeck. Wollte das Erzbistum vor all den anderen Schließungen in der norddeutschen Diaspora zeigen, dass es auch in der direkten Umgebung des Erzbischofs ans Eingemachte geht? Wie auch immer, gutes Krisenmanagement sieht anders aus. Denn wie steht es mit der Transparenz gegenüber den Menschen, die Kirche sind und pastorale Räume mit Leben füllen sollen? Was in Hamburg geschieht, ist ein Fanal, ein klares Zeichen dafür, dass sich Kirche ändert, kleiner wird und ärmer. Deutlich wird aber auch, welche Fehler in diesem Prozess gemacht werden können. Land auf, Land ab wird von den Bischöfen gefordert, gemeinsam Kirche sein, miteinander und füreinander da zu sein. Das zeigt sich aber nicht nur bei Patronatsfesten, Priester- und Bischofsweihen. Das zeigt sich vor allem in den Mühen des Alltags, zum Beispiel an einer katholischen Grund- und Stadtteilschule. Wer diese schließt, beerdigt vor Ort das Konzept der missionarischen Kirche und den pastoralen Raum gleich mit. Anstatt mit Blick auf die Schulen bereits vor Jahren eine Art katholisches Zukunftsprojekt ins Leben zu rufen, an dem sich Gläubige, Schüler, Lehrer, Eltern, Geistliche, Politiker, Unternehmer hätten beteiligen können, wartete man einfach ab, um kurz vor Toreschluss die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young mit einer Tiefenbohrung zu beauftragen. Kirche aber ist kein Unternehmen. Die Kirche hat eine eigene DNA, die sich von einem Konzern unterscheidet. Dass das Erzbistum finanzielle Probleme hat, ist bekannt. Um das herauszufinden, bedarf es keiner Wirtschaftsprüfung, die dramatische Zahlen liefert. Wichtig ist, dass die Prüfer mit einer vom Auftraggeber klar formulierten Strategie an ihre Arbeit gehen. Ist das im Erzbistum Hamburg geschehen? Schwer zu glauben. Denn das hätte ja konsequenterweise zuvor ein transparentes Verfahren mit den von einer möglichen Schließung betroffenen Schulen erfordert, damit gemeinsam nach Lösungen hätte gesucht werden können. Mögliche Eigenleistungen von Eltern, das Engagement von Schülern, das Einbinden von Sponsoren, ist das wirklich alles berücksichtigt worden? Auch deshalb stößt es bitter auf, wenn der Generalvikar des Erzbistums betont, es sei juristisch vertretbar, dass die Schulkonferenzen erst nach der verkündeten Entscheidung zur Schulschließung stattfinden. Eltern hatten nach einem Blick in die Satzungen angemerkt, dass vor einer geplanten Schließung erst die Schulkonferenz über diesen Schritt informiert werden muss, um eben darüber beraten zu können. Juristisch vertretbar. Wer unter Glaubensbrüdern und Schwestern in einer hochemotionalen Situation solche Formulierungen wählt, muss sich argumentativ sehr in der Defensive fühlen. Miteinander, füreinander. Das Erzbistum setzt in den wichtigen Feldern Finanzen und Controlling künftig stärker auf externe Berater. Was ist mit dem internen Sachverstand? Und lässt sich mit Hilfe von Wirtschaftsprüfern das kirchliche Modell einer Option für die Armen verwirklichen? Die Kirche sollte dankbar sein für jeden Gläubigen, der in den kommenden Tagen seine Enttäuschung zum Ausdruck bringt. Denn wer protestiert, hat noch nicht abgeschlossen. Schulschließungen jedenfalls sind ein Armutszeugnis für die Kirche.
Das war ein Kommentar von Florian Breitmeier. Demokratisch kann man sie nicht nennen, die Entscheidungen, die im Moment im Erzbistum Hamburg von der Kirchenleitung getroffen werden. Es sind Entscheidungen von oben. Demokratie und Glaube, das ist das Thema der langen Nacht der Weltreligionen im Thalia-Theater am kommenden Sonnabend. Wie sieht das Verhältnis von Glaube und Demokratie in den großen Religionen aus? Und welche Teilhabe ist in den verschiedenen Religionsgemeinschaften möglich? Mechthild Klein hat sich vorab einmal umgehört, wie Glaube und Demokratie zusammengehen.
Die katholische Kirche ist keine Demokratie, sondern sie ist eine absolute Monarchie. Und es hängt sehr stark vom Naturell des Papstes ab, wie er diese absolute Monarchie ausgestaltet.
Deutliche Worte von Christiane Florin, Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Sie analysiert, dass in der katholischen Kirche das Kirchenvolk von der Wahl aller Geistlichen ausgeschlossen sei, während in einer parlamentarischen Demokratie Amtsinhaber abgewählt werden können. Geistliche Ämter in der Kirche hingegen seien lebenslänglich. Das habe natürlich einen Grund. Priester und Bischöfe verstehen sich als Berufene, nämlich von Gott.
Also bis ein Bischof sich verantworten muss, bis er wirklich zurücktreten muss oder sogar bestraft wird, da muss schon eine ganze, ganze Menge passieren. Und das gilt ja auch auf anderen Hierarchieebenen.
Demokratie und meine Auffassung vom Glauben gehen gut zusammen, denn ich beziehe mich meinem Glauben auf die Bibel. Und die Bibel hat natürlich keine demokratische Tradition, das wäre unvorstellbar für eine Zeit vor 2000 Jahren. Aber es gibt da einige gelebte Prinzipien und Regeln, die auf eine Demokratie sehr wesentlich sind. Die erste ist das Recht auf Kritik und die Notwendigkeit von Kritik.
Ulrich Henschel ist evangelischer Pastor im Ruhestand, einst Studienleiter an der Evangelischen Akademie in Hamburg. Henschel sieht in der Prophetentradition des Judentums eine gute Grundlage für eine demokratische Streitkultur.
In der jüdischen Tradition, im sogenannten Alten Testament, gibt es viele spannende Geschichten, wie die Propheten ihre Könige, aber auch ihre ganze Gesellschaft kritisiert haben. Also Auseinandersetzung, Debatte, Kontroversen sind ein Wesenselement des Alten Testamentes und übrigens auch bis heute des Judentums.
Jesus habe als Rabbi auch dieses Selbstverständnis gehabt, Recht und Gerechtigkeit für alle Menschen umzusetzen, sagt der evangelische Theologe.
Er hat ja, wenn man so will, mit seiner Jüngerschar natürlich darin als Rabbi eine bedeutende Rolle gespielt, aber er hat sich eben auch immer kritisch geäußert gegenüber den Autoritäten, gegenüber den Obrigkeiten. Er hat immer dafür gesorgt, dass alle Menschen teilhaben. Er hat sich eben besonders denen zugewendet und sie hereingeholt in die Gesellschaft, die ausgestoßen und die Fremden waren, die, mit denen man nichts zu tun haben wollte. Auch ein urdemokratisches Prinzip.
In der Kirchengeschichte sei die Institution dann sehr schnell obrigkeitshörig geworden, besonders die evangelischen Kirchen, kritisiert der evangelische Pastor.
Ja, natürlich hat es viele positive Entwicklungen gegeben in der Kirche. Sie kamen selten aus eigenem Impuls, sondern sie waren meistens eine Reaktion auf eine gesellschaftliche Entwicklung. Zum Beispiel die Gleichberechtigung der Frauen in den lutherischen Kirchen. Inzwischen auch die Gleichberechtigung homosexueller Partnerschaften. Das ist in jedem Fall ein Fortschritt.
Es gibt eine Spannung zwischen der Lehre und dem Leben, zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Das kennen auch muslimische Gemeinden. Hier gibt es sehr unterschiedliche Modelle, auch was die Trennung von Männern und Frauen zum Gebet angeht. Da gäbe es kein einheitliches Prinzip, sagt die Islamwissenschaftlerin Hamida Beer. Das könne im Prinzip jede Gemeinde für sich entscheiden. Beer habe viele alte Moscheen in Malaysia, in Marokko oder Ägypten gesehen, wo in einem Raum gebetet werde, ohne Abtrennung. Und das sei eigentlich mal eine alte Tradition gewesen. Trotzdem wünscht sie sich beide Möglichkeiten zur Auswahl.
Und so eine Absperrung verhindert natürlich auch das Zusammenkommen und den Austausch über Fragen. Also es ist natürlich viel schwieriger für Frauen, sich einzubringen und dabei zu sein, wenn was besprochen wird. Insofern ist diese strikte Geschlechtertrennung, wie wir die in vielen Moscheen in Deutschland haben im Moment, jetzt nichts Urislamisches, sondern etwas, was später entstanden ist. aber dennoch sehr verbreitet ist und für uns, also für viele Muslime heute als das Normale erlebt wird.
Wenn in der kommenden Woche am Samstag das Hamburger Thalia-Theater zur langen Nacht der Weltreligionen einlädt, dann geht es genau darum, vom eigenen Glauben überzeugt zu sein, zu diskutieren und die abweichende Meinung des anderen auszuhalten.
Mechthild Klein über Glaube und Demokratie. Die lange Nacht der Weltreligionen beginnt am 3. Februar um 19 Uhr im Thalia-Theater in Hamburg. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft in Blickpunkt Diesseits auf NDR Info.
Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hält an der bisherigen Fassung des Vaterunsers fest. Dafür spreche auch die konfessions- und länderübergreifende Einheitlichkeit des Gebets, teilte die Bischofskonferenz mit. Der Papst hatte im Dezember eine Debatte ausgelöst, indem er sich für eine Änderung des Vaterunsers ausgesprochen hatte. Er hatte dafür geworben, den Passus »Und führe uns nicht in Versuchung« zu ändern, weil Satan nicht aber Gott in Versuchung führe. Was die Übersetzung betrifft, sei die gängige Fassung nah am griechischen Wortlaut des Gebets, wie es das Matthäus- und Lukas-Evangelium in ihren ältesten Fassungen überliefern, so die deutschen Kirchenvertreter. Italiens Katholiken hingegen werden in ihren Gottesdiensten das Vaterunser bald in etwas veränderter Form beten. Ab Herbst soll es heißen: Und verlasse mich nicht angesichts der Versuchung. Nach dem erfolgreichen Klonen von Affen in China üben deutsche Wissenschaftsethiker scharfe Kritik. Als moralisch höchst problematischen Eingriff mit Langzeitwirkung bewertete der evangelische Bischof und Mitglied im Deutschen Ethikrat Martin Hein das Experiment. Der Ethikratsvorsitzende Peter Dabrock sagte, es stellten sich massive ethische Rückfragen. Etwa, ob das gelungene Klonen von Javaneraffen der nächste Schritt zum Menschenklon sei. Hein und Dabrock warnten davor. Die Fachzeitschrift Cell berichtet über das Experiment chinesischer Forscher, denen das Klonen der Primaten mit Hilfe des sogenannten somatischen Zellkerntransfers gelungen ist. Erstmals war dieses Verfahren 1996 beim Schaf Dolly erfolgreich. Das Klonen von Affen könnte dennoch ein Durchbruch sein, weil sie genetisch dem Menschen ähnlicher sind. Im Streit um die Schwangerenberatung der katholischen Kirche gibt es nach 20 Jahren eine entscheidende Annäherung. Die Deutsche Bischofskonferenz hat erstmals offiziell gewürdigt, dass sich auch der Verein Donum Vitae für den Schutz des Lebens einsetzt und Erfolge in der Konfliktberatung erzielt. Zugleich ermöglichen die Bischöfe früheren Mitarbeitern der Organisation die Übernahme in katholische Beratungsstellen. Das war bisher untersagt. Weil der Verein den Beratungsschein ausstellt, der nach deutschem Recht für eine Abtreibung erforderlich ist, ist er kirchlich nicht anerkannt. Die Neuerungen gehen aus einem Schreiben von Kardinal Reinhard Marx an das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hervor. ZDK-Präsident Thomas Sternberg begrüßte die Entscheidung in einem Brief an die Mitglieder als wichtige Klärung und qualitativen Sprung. Die Caritas hat in Kloppenburg und Vechta je eine Beratungsstelle für Werkvertragsarbeiter eröffnet. Juristen und Sozialarbeiter sollen insbesondere die ausländischen Werkvertragsarbeiter in der Fleischindustrie beraten. Die Finanzierung mit insgesamt 181.000 Euro sei für die nächsten 3 Jahre gesichert. Je 45% trügen die Landkreise Kloppenburg und Vechta, die verbleibenden 10% trage die katholische Kirche. Experten zufolge arbeiten allein in Nordwestdeutschland etwa 20.000 Werkvertragsarbeiter und 40.000 Leiharbeiter. Die meisten stammen aus Ost- und Südosteuropa. Schwerpunktmäßig sollten die Gespräche vor Ort und bei Bedarf mit Hilfe von Dolmetschern erfolgen, sagte ein Sprecher der Caritas.
Soweit die Meldungen. In der kommenden Woche können katholische Christen in vielen Gemeinden den Blasius-Segen empfangen. Zum Gedenktag des heiligen Blasius am 3. Februar ist das ein besonderer Segen, der jeden Gläubigen vor Halskrankheiten und allem Bösen bewahren soll. Wenn es aber um die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare geht, tut sich die katholische Kirche schwer mit ihrem Segen. Vorsichtig wird das Thema nun auf Bischofsebene angesprochen. In den meisten evangelischen Landeskirchen ist die Segnung schwuler und lesbischer Paare längst üblich. In einigen Landeskirchen ist sie der Trauung gleichgestellt. Über die Segnung homosexueller Paare in der katholischen und evangelischen Kirche berichtet Michael Hollenbach.
Der katholische Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode hat sich kürzlich vorgewagt. Der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz erklärte im NDR, auch die katholische Kirche müsse sich dem Thema einer Segnung homosexueller Paare stellen.
Es kann nicht einfach nur tabuisiert werden und sagen, ja, da müsst ihr mal sehen und so. Da muss man, glaube ich, schon Kriterien für finden. Und auch gewisse Überlegungen, wie man das machen kann.
Ähnlich wie in der katholischen Ehevorbereitung für heterosexuelle Paare wünscht sich Bischof Bode auch eine Begleitung homosexueller Paare, die sich von einem Priester segnen lassen wollen.
Wir haben natürlich noch keine Formen dafür. Sicherlich ist das zurzeit noch schwierig, das in einem großen öffentlichen Gottesdienst zu tun, weil es leicht eben mit einer Trauung auch verwechselt wird.
Auch Thomas Schüller, Professor für katholisches Kirchenrecht an der Universität Münster, sieht einen akuten Handlungsbedarf. Denn schon heute würden einige Priester gleichgeschlechtliche Paare segnen.
Ich finde es gut, dass diese Gläubigen unserer Kirche, die sich lieben und die verbindlich zueinander stehen, ein sicheres Signal bekommen. Und dass es nicht nur so ein Gnadenbrot ist, was sie zu Fristen bekommen, sondern dass man eine ganz klare Ordnung schafft, in dem eben ihre Liebe gesegnet werden kann.
Dem steht bislang aber die katholische Lehrmeinung entgegen. Im Vatikan hat sich erst langsam durchgesetzt, dass auch die katholische Kirche Homosexualität an sich akzeptieren kann. Allerdings gilt nach wie vor die praktizierte Homosexualität als schwere Sünde. Thomas Schüller.
Das macht genau das Problem aus. Das heißt, eigentlich müsste man, bevor man über liturgische Formen jetzt nachdenkt, der Glaubenskongregation reden, könnt ihr zu einer positiveren Bewertung homosexueller Sexualität kommen und den Akten, die sich da zeigen, da sehe ich noch lange nicht Bewegung.
Bei den Katholiken bewegt man sich womöglich zaghaft auf den Segen für homosexuelle Paare zu. Bei den Protestanten ist die Segnung der Normalfall, allerdings mit Unterschieden je nach Landeskirche. So werden in einigen Landeskirchen, wie in der Nordkirche, in Hessen-Nassau und im Rheinland, die Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare den Trauungen heterosexueller Paare weitgehend gleichgestellt. Die Segnungen werden offiziell im Kirchenbuch eingetragen. Andere Landeskirchen, wie die hannoversche, legen Wert auf eine Unterscheidung zu einer Trauung, die heterosexuellen Paaren vorbehalten ist. Die Segnung wird in einem eigenen Register eingetragen. Pastoren können sich aber aus Gewissensgründen auch weigern, eine Segnung vorzunehmen. Und 4 der 20 Landeskirchen sehen nur eine seelsorgerliche Begleitung vor, aber keine öffentliche Segensfeier. So ist auch die offizielle Linie in der Braunschweigischen Landeskirche. In der Praxis werden aber doch vielerorts gleichgeschlechtliche Paare in einem Gottesdienst gesegnet.
Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn es doch tatsächlich hin und wieder so geschieht. Dann werden halt die Regeln übergangen. Das passiert schon. Das ist dann allerdings ein separater Gottesdienst.
Sagt Uwe Kammerhoff von der HUK, der Initiative Homosexuelle und Kirche in Braunschweig. Die HUK wünscht sich, dass sich die Synode der Landeskirche dazu entschließt, auch Trauungen für Homosexuelle den Segen zu erteilen.
Wenn es jetzt diese Ehe für alle gibt, staatlich sanktioniert quasi, warum muss da Kirche ausscheren? Das ist eine Diskriminierung.
Doch Kammerhoff rechnet damit, dass sich die Landeskirche in Braunschweig in dieser Frage bald bewegen wird. Die hannoversche Landeskirche ist da einen Schritt weiter. Auf der vergangenen Herbstsynode hat Bischof Ralf Meister die Homosexuellen für erlittenes Leid in der Kirche um Verzeihung gebeten.
Ich habe mit vielen homosexuellen Pastoren gesprochen. Und wenn man sich diese Geschichten anhört, dann bekommt man schnell den Eindruck, wie unglaublich kränkend, verletzend, diskriminierend die Kirche auch gegenüber diesen Menschen gewesen ist. Und das hat mich dazu geführt, zu sagen, dass es uns außerordentlich leid tut. Und ich Sie bitte, der Kirche zu verzeihen, wie sie agiert hat.
Zum Umgang mit homosexuellen Paaren in der Kirche war das ein Beitrag von Michael Hollenbach. Nach dem großen Reformationsjubiläum im vergangenen Jahr wird in der evangelisch-lutherischen Kirche in Braunschweig nun weiter gefeiert. Und zwar der 450. Geburtstag. 1568 führte Herzog Julius im Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel die lutherische Konfession ein. Gleichzeitig feiert die Braunschweigische Landeskirche 2018 ebenfalls, dass nun seit 50 Jahren auch Frauen das Pfarramt übernehmen können. Karin Cionara hat sich das lutherische Leben in Braunschweig angeschaut und dabei auch Cornelia Götz getroffen, die erste Frau im Amt der Dompredigerin in der traditionsreichen Stiftskirche am Burgplatz.
Netzwerkzentrale und geistliches Zentrum mitten in der Braunschweiger Einkaufscity. Für Dompredigerin Cornelia Götz gehört beides zusammen. Jeden Mittag um 12 Uhr wird am Altar im mittelalterlichen Kirchenschiff das Vaterunser gebetet. Zeit zum Innehalten. Was ist mir in meinem Leben wichtig? Die evangelische Theologin weiß, dass sich viele ihrer Kolleginnen gut überlegen, ob sie in der Kirche ein Führungsamt anstreben sollen.
Welchen Preis bin ich bereit, für so einen Job zu zahlen? Unter welchen Bedingungen mache ich das? Wie groß ist mein Gestaltungsraum? Und auch nicht so heiß drauf sind auf diese Stellen, die immer in der Öffentlichkeit sind. Ich glaube, es liegt auch an Frauen, dass sie nicht an diese Positionen gehen.
Etwa ein Drittel der Pfarrstellen innerhalb der Braunschweiger Landeskirche ist heute mit Frauen besetzt, auch in Führungspositionen. Seit 50 Jahren dürfen Theologinnen dort ein Pfarramt übernehmen. Dieses Jubiläum wird im April mit einem Festgottesdienst im Braunschweiger Dom gefeiert. Im Sommer ist dann in der Stiftskirche in Bad Gandersheim ein Projekt zu sehen, das die Rolle der Frauen in der Kirche ins Zentrum rückt, betont Landesbischof Christoph Mainz.
Es wird eine Ausstellung geben, die heißt Talar und Lippenstift, wo erinnert wird einmal an die Frauenordination, aber auch an die Rolle, die Frauen schon immer in der Kirche hatten. Und da ist natürlich mit Roswitha von Gandersheim eine Protagonistin des Mittelalters, die für die Zeit von herausragender Bedeutung war und an die es gut tut, sich auch zu erinnern.
Der Landesbischof verweist auf das reiche kulturelle Erbe, das neben dem Braunschweiger Dom als Touristenmagnet die Landschaft prägt. Etwa der romanische Kaiserdom in Königslutter oder die Marienkirche in Wolfenbüttel, ein früher protestantischer Großkirchenbau zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Dort liegt auch der Komponist Michael Praetorius begraben. Er hatte großen Einfluss auf die evangelische Kirchenmusik, die mit Johann Sebastian Bach ihren Höhepunkt erreichte. 2018 wird die Konzertreihe mit Bach-Kantaten und Chören aus der Region im Braunschweiger Dom fortgesetzt. Ein Beitrag zum Reformationsjubiläum in Zusammenarbeit mit dem Staatsorchester Braunschweig. Kultur und Bildung gehörten zur DNA von Kirche. Davon ist der Landesbischof überzeugt.
Wenn man sich mit der Geschichte des Herzogtums beschäftigt, gibt es viele Facetten. Wir wollen vor allen Dingen erstmal erinnern daran, dass vor 450 Jahren unsere Landeskirche, die es heute auch noch gibt, als eine der ältesten Institutionen des Braunschweiger Landes gegründet wurde von Herzog Julius und was das alles bedeutet hat an Veränderungen, die bis heute noch wirksam sind.
Die Bildungsoffensive der Reformatoren habe Maßstäbe gesetzt. Auch die Armenfürsorge sowie die Ausbildung und Lebensform von Pfarrern sei neu geregelt worden.
Die Einführung der allgemeinen Schulbildung für Jungs und Mädchen, die dann losgeht, und zwar nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land. Die Einrichtung von Sozialkassen in Verantwortung der Kommunen, aber dann eben auch die Einführung der Pfarrerschaft als Familie mit verheirateten Pfarrern und die große Sorgfalt, mit der dann begonnen wurde, die Pfarrer auszubilden.
Inzwischen haben viele Menschen der Kirche den Rücken gekehrt, auch im Braunschweiger Land. Seit Anfang der 1990er Jahre ist die Zahl der Mitglieder von 502.000 auf 342.000 gesunken. Landesbischof Christoph Mainz spricht von einer Krise der Institutionen. Darauf müsse die Kirche heute eigene Antworten finden, möglichst nah am Menschen und mit Blick auf den Alltag in den Familien.
Deswegen werden wir auch mit der Synode vor allen Dingen die Kinder- und Jugendarbeit noch einmal stärken, noch mal stärker die Arbeitsfelder auch miteinander vernetzen und versuchen, dort noch mal sehr selbstkritisch zu gucken, wie sind wir da aufgestellt und was können wir tun, um diese Arbeitsfelder zu stärken.
Die evangelisch-lutherische Landeskirche Braunschweig feiert 450-jähriges Bestehen und 50 Jahre Frauenordination. Karin Cionara berichtete. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Am Nachmittag um 17.05 Uhr hören Sie hier auf NDR Info die Reihe Forum am Sonntag. Heute mit der Sendung Nein und Amen über den Ungehorsam in der Kirche. Im Studio verabschiedet sich Kirsten Westhus. Vielen Dank für Ihr Interesse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.